Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Erste Johannes 5, die Verse 11 bis 13, und dies ist auch zugleich der heutige Predigttext. Aber ich denke, du liest es dann nochmal, Wladimir, oder? Ja, aber schon mal gut zuhören. Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Ich möchte mit uns beten und wem es möglich ist, bitte ich aufzustehen. Danke Gott für dieses neue Jahr. Es liegt vor uns und du weißt bereits, was alles geschehen wird. Wir loben dich, du bist so groß und mächtig. Danke, dass wir nicht allein unterwegs sein müssen. Du hältst uns an der Hand und begleitest uns auf unseren Wegen. Gott, wir freuen uns über diesen ersten Gottesdienst im neuen Jahr. Wir wollen dir die Ehre geben. Sprich du durch Wladimir zu uns. Segne seine Verkündigung, dass er Worte findet, die uns ansprechen, die unser Herz berühren. Sie sollen uns wachrütteln und ermutigen. Darum bitten wir dich. Lob und Dank sei dir, o Herr. Amen.
Neujahresvorsätze. Wer kennt sie nicht? Man sucht sich was aus. Man nimmt das, was vielleicht einem leicht fällt. Oder man steckt sich hohe Ziele, um etwas Gutes im neuen Jahr zu verändern. Und das durch alle Lebensbereiche hindurch. Vielleicht etwas, um mehr Sport zu machen, sich gesünder ernähren, um ein paar Kilogramm zu verlieren und dann auch die zu lassen und nicht wieder zurückzubekommen. Vielleicht neue Vorsätze, die einem selbst gut tun, mehr Zeit für sich selbst zu nehmen, vielleicht ein neues Hobby auszuprobieren, zu finden und auch auszuleben. Vielleicht auch Vorsätze, um schlechte Gewohnheiten und das, was einem eigentlich nicht gut tut, beiseite zu legen. Vielleicht das Rauchen aufzuhören, vielleicht weniger Alkohol trinken, vielleicht weniger vor dem Smartphone und vor dem Bildschirm zu verbringen, um Zeit für das Wesentliche zu haben. Tolle Neujahrsvorsätze. Vielleicht auch neue Vorsätze für den Glauben. Gibt's sowas? Nimmt man sich da auch etwas vor, um ein Ziel zu erreichen? Vielleicht die Sehnsucht, Gott besser kennenzulernen und es intensiver mit ihm zu erleben? Und daher der Vorsatz, vielleicht regelmäßiger in den Gottesdienst zu gehen, regelmäßiger zu beten. Vielleicht auch der Vorsatz, aktiver sich irgendwo einzubringen, Verantwortung zu übernehmen. Vielleicht in einem Hauskreis, in einer Kleingruppe, wo Glaube vertieft wird. Vielleicht ganz praktisch mit den Händen irgendwas anzupacken und im Gemeindeleben zu unterstützen. Vielleicht auch der Vorsatz, mal zwei Schritte zurückzugehen und andere machen zu lassen. Also ganz viele Vorsätze und Möglichkeiten gibt es mit dem Wunsch, was ist der Wunsch eigentlich dahinter, um etwas zu verändern, was vielleicht eingefahren ist. Und ich weiß nicht, ob du dir neue Vorsätze für das Jahr vorgenommen hast. Heute ist schon der fünfte. Vielleicht hast du auch schon ein, zwei wieder aufgegeben, weil es doch so anstrengend ist und so viel von einem abverlangt. Und solche Vorsätze, die haben etwas Gutes und deswegen will ich das gar nicht schlecht reden, auch wenn ich nicht der Freund davon bin, weil sich etwas vorzunehmen ist der erste Schritt, damit etwas auch sich verändern kann. Aber wie oft erlebe ich das, dass ich mir etwas vornehme und es nicht lange dauert und ich merke, dass meine Gewohnheit, meine Gelassenheit, vielleicht mein eingefahrenes Ritual am Tag, mein Lebensrhythmus so fest mich haben, dass eigentlich kaum Veränderung möglich ist. Und wenn es etwas ist, was rein sachlich ist, ein neues Hobby oder sowas, dann kann ich das schnell beiseite schieben und wieder was Neues ausprobieren oder aufs nächste Jahr schieben. Aber wenn es etwas ist, was mit mir zu tun hat, was mich sehr beschäftigt und in mir eine Sehnsucht ausdrückt, wenn es dabei um Gott geht, dann bin ich schnell enttäuscht, dass es nicht klappt. Ich nehme mir vor, wieder regelmäßiger Bibel zu lesen, regelmäßiger zu beten, regelmäßiger mich mit anderen Christen auseinanderzusetzen und im Glauben zu wachsen und nicht nur das zu hören, was ich gerne hören möchte, sondern was man auch anders glauben kann. Aber wie schnell bin ich dann wieder zurückgezogen und bei meinem Alten gelandet? Wie schnell bin ich da enttäuscht von mir selbst, von meinem Nächsten, mit dem ich mich auf den Weg gemacht habe, und manchmal auch von Gott? Und ich möchte heute uns ein wenig diesen Druck nehmen, diesen Druck, dass wir etwas machen müssen, verändern müssen, bewirken müssen, etwas leisten müssen. Keine Sorge, am Ende habe ich auch noch eine Idee, was wir tun dürfen, aber das nicht als Ausgangspunkt. Als Ausgangspunkt möchte ich uns nicht eine Optimierung wieder vorschlagen, was wir anders tun sollten oder was wir mehr tun sollten oder was wir lassen sollten, sondern ich möchte uns eigentlich eine Gewissheit zusprechen, die Gewissheit, dass Gott derjenige ist, der uns trägt. Der uns trägt und alles möglich macht, wenn wir Grund zum Freuen haben, Grund zum Feiern haben und vieles teilen wollen, aber dass er uns auch trägt, wenn es manchmal ganz schön brenzlig wird und wenn manchmal vielleicht auch der Mut fehlt, das neue Jahr irgendwie zu überblicken. Unser Predigttext aus dem ersten Johannesbrief, das ist so ein Text, der uns eine Gewissheit neu ins Bewusstsein rufen möchte, vielleicht dich auch daran erinnern möchte, was du schon mal gehört hast, vielleicht aber auch ganz neu dir zusprechen möchte. Nämlich, dass diese Gewissheit, die uns trägt, die uns nicht zu nehmen ist, nicht von uns abhängig ist, sondern dass Gott derjenige ist. Ich habe die Gedanken überschrieben mit das Leben in Christus, Gewissheit, die trägt. Und ich lade dich ein, einen Gang sozusagen zurückzuschalten und erstmal zu schauen, was Gott sich eigentlich gedacht hat, ehe wir in Aktion kommen, was er getan hat und was er tun möchte. Und ich möchte uns heute ermutigen, mit dieser Gewissheit ins neue Jahr zu starten, uns von Gott beschenken zu lassen und uns auch von ihm tragen zu lassen. Und wenn es für dich zu langweilig ist und du eigentlich eher darauf bedacht bist, endlich loszulegen, dann darfst du dich auch von ihm motivieren lassen und die Schritte auch gehen und nicht nur denken und nicht nur in deinem Gefühl irgendwie haben, sondern auch konkret dich in Bewegung setzen, von ihm beschenken lassen und es von ihm abhängig machen. In unserem Predigttext, in diesen drei kurzen Versen, da ist eigentlich alles sehr kurz und kompakt gesagt. Einfache Worte, die ganz schnell sich zusammenfassen lassen. Gott gibt Leben, das Leben ist in seinem Sohn und wer den Sohn hat, der hat das Leben. Punkt. Jetzt könnte ich einen Hans-Jo nach vorne rufen, dass er noch ein paar Lieder spielt, weil wir noch Zeit übrig haben. Das ist es eigentlich, mehr brauchen wir nicht. Gott gibt Leben, das Leben ist in seinem Sohn und wer den Sohn hat, der hat das Leben. Fertig. Traue ich mich nicht. Deswegen sage ich noch ein bisschen was dazu. Ich glaube, das ist eine gute, kurze Predigt, die wir hier im Johannesbrief vorfinden. Diese drei Verse, die es eigentlich auf den Punkt bringen und alles wiedergeben, was uns diese Hoffnung und diese Gewissheit gibt für das neue Jahr. Von daher möchte ich mir irgendwie nicht anmaßen, das zu korrigieren oder das besser zu machen, aber vielleicht ein paar Gedanken, zwei Gedanken, um es in unsere Zeit heute zu übertragen und uns zu fragen, was das bedeutet. Zwei Gedanken. Mein erster Gedanke, Gewissheit bekommen wir durch ein zuverlässiges Zeugnis. Gewissheit im Glauben bekommen wir durch ein zuverlässiges Zeugnis. In Vers 11, da lesen wir, und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Aus der Sicht des ersten Johannesbriefes gibt es gute Gründe, warum wir uns sicher sein dürfen, dass Glaube uns trägt durch Höhepunkte und durch tiefe Täler des Lebens. Gute Gründe. Und diese Gründe beruhen sich oder begründen sich auf dem Zeugnis. Auf dem Zeugnis, wer Gott ist, was er gemacht hat und vor allem, was er auch heute noch tut. Die Gemeinde im ersten Johannesbrief, die hatte ein Privileg, würde man wahrscheinlich heute sagen. Sie hatten nämlich Zugang zu einer lebendigen Überlieferung zu den ganzen Taten, die Gott, die Jesus, der Sohn, als er auf der Welt war, getan hat, zu diesen lebendigen Zeugen hat er sie Zugang. Sie waren mitten unter ihnen. Ihre Kinder waren mitten unter ihnen. Die Zeugen, die es aus zweiter und dritter Reihe erlebt haben, sie haben es gesehen, gehört, gespürt. Sie wussten, dass das stimmt, weil sie es selbst gesehen haben. Das waren also keine vagen Vorstellungen, das waren auch keine Gerüchte, die irgendwo herkamen, es waren auch keine Sehnsüchte und Wünsche, die man sich so selber einredet, dass Gott dieses und jenes tun kann, sondern sie haben das aus erster Hand erlebt. Und deswegen werden sie hier dran erinnert, vergesst nicht, was Gott getan hat. Ihr wisst es doch aus erster Hand. Ein Zeugnis, das also nicht nur eine Theorie ist und ein schöner Gedanke, sondern ein Zeugnis aus Glaubenserfahrung. Der Glaube an den lebendigen Gott ist hier für die Leser also keine, nicht nur eine schöne Idee, nicht nur ein tolles Konzept, nicht nur gute Gedanken und Worte und schon gar nicht eine nette Religion. Das, woran sie hier erinnert werden, was ihnen bezeugt wurde, das ist konkreter lebendiger Glaube. Glaube, der sich in Herausforderungen bewährt hat, Glaube, der getragen hat, Glaube, der alles möglich gemacht hat. Und sie haben es aus erster Hand erfahren. Dieses zuverlässige Zeugnis, so wird es im ganzen Brief beschrieben, das gibt die Gewissheit. Gewissheit, dass der Glaube nicht an Taten und schon gar nicht an Leistungen, Optimierung, an neuen Vorsätzen hängt und davon abhängig ist. Und die ersten Gemeinden, auf der einen Seite dieses tolle Privileg und auf der anderen Seite eine unglaubliche Anfechtung und Herausforderung. Auf der einen Seite gibt es Menschen unter ihnen, die es selbst gesehen, gehört, erlebt haben, wer dieser Jesus ist, und andere, die darauf nur vertrauen können. Der eine sieht es so, der andere sieht es wiederum anders. Dann kommt ein neuer Lehrer und dann kommt ein neuer Wanderprediger und erinnert an dieses und an jenes. Es dauert nicht lange, bis Irrlehren auftauchen, bis Menschen sich in den Vordergrund stellen und nicht das Evangelium im Vordergrund halten. Es dauert nicht lange, bis Verfolgung kommt, bis Anfechtung kommt, bis Widerstände kommen. Und deswegen ist dieser Glaube der Empfänger, der Leser, der Hörer dieser ersten Gemeinde ganz schön herausgefordert. Und deswegen werden sie daran erinnert, vergesst nicht, dass der Glaube auf einem Zeugnis beruht. Und diese Gewissheit, die lässt sich nicht nehmen. Die Erinnerung daran, dass der Glaube von Gott geschenkt ist, ist ein Zeugnis. Und dieses Zeugnis habt ihr selbst erfahren. Und vielleicht denkst du dir jetzt, was hat das mit mir zu tun heute, 2025? Denn ich behaupte, keiner von uns war ja dabei. Keiner hat ihn dort gesehen. Keiner war vor diesen über 2000 Jahren dabei. Keiner ist aus erster Hand ein Zeuge, was er getan hat. Keiner kann uns diese Gewissheit real so beschreiben. Ja, ich glaube dran, dass das echt ist, dass es wahr ist, dass es sich bewährt und gezeigt hat, dass die Schrift so ist, wie sie ist und dass ich ihr vertrauen kann. Und das, was die Menschen damals erlebt haben, so wie Gott sich ihnen gezeigt hat, dass das nicht erfunden ist. Aber ich selbst habe es doch so nicht erlebt und du auch nicht. Können wir daran auch ein Zeugnis finden? Ja, ich glaube auch heute, auch in dieser neuen Epoche 2025, da können wir dieses Zeugnis ganz real erfahren. Und jetzt gäbe es ganz viele Möglichkeiten, wie wir dieses Zeugnis erfahren können, weil wir selbst Zeugnis sind, weil der Geist in uns wohnt und weil wir Christus erleben und dass er ja immer noch lebendig ist und dass er in uns und durch uns wirkt und all dieses. Aber ich möchte bei dem Bibeltext bleiben, in diesem Johannesbrief. Da ist nämlich ein Verweis auf etwas, was wir auch heute noch feiern und erleben, wo wir dieses Zeugnis sehen und spüren können. Es ist nämlich nicht nur ein Zeugnis von den ersten Zeitzeugen, sondern wir dürfen das auch heute so verstehen, dass wir Zeugen davon sind, was Gott getan hat. Dass diese Worte aus seiner Schrift lebendig sind und dass wir es auch heute noch feiern durch die Sakramente. Ganz konkret durch die Taufe und durch das Abendmahl. Manchmal wirkt das etwas abgehoben, wenn man so über Taufe nachdenkt. Manchmal wirkt das auch etwas trocken, auch wenn es vielleicht mit Wasser ist. Manchmal wirkt das Abendmahl etwas altbacken. Manchmal kann ich damit nichts anfangen, denkst du vielleicht. Und doch sind Taufe und Abendmahl ein Zeugnis dafür, dass Gott auch jetzt hier mitten unter uns ist. Wir gehören zu Christus. Wir sind in seiner Gegenwart geborgen. Das sind diese greifbaren Momente, die das heute noch bezeugen. Jedes Mal, wenn wir eine Taufe feiern und jedes Mal, wenn wir Abendmahl miteinander feiern. Gott ist real erfahrbar und dadurch wird das Zeugnis gestärkt, dadurch darf Glauben wachsen. Konkret, Taufe als ein Zeugnis dafür, dass Gott derjenige ist, der Glauben möglich macht. In der Taufe wird uns persönlich zugesprochen, dass wir in Christus geborgen sind und zu ihm gehören. Ein neues Leben anfangen und dafür nichts tun müssen, sondern es empfangen dürfen. Es ist ein Zeichen seiner Verbundenheit, wie ein neuer Bund, ein Verbundensein für ihn, mit ihm für immer. Und auch das Abendmahl ist ein Zeugnis, was uns Gewissheit gibt, dass der Glaube real ist, dass er real ist, dass uns tragen darf. Durch das Abendmahl haben wir Gemeinschaft, nicht nur miteinander, sondern auch mit Christus. Er steht im Zentrum. Das Abendmahl macht sichtbar, greifbar und spürbar, was Gott getan hat und was wir empfangen dürfen. Und das jedes Mal aufs Neue, wenn wir das alle paar Wochen feiern. Jedes Mal also, wenn wir über Taufe nachdenken, wenn wir uns an unsere eigene Taufe erinnern lassen, wenn wir jemanden erleben, der sein Leben Jesus gibt und sich taufen lässt, jedes Mal, wenn wir Abendmahl miteinander feiern und eingeladen werden, wird diese Verbindung zwischen ihm und uns erneuert und gestärkt. Das ist auch ein Zeugnis, was hier im ersten Johannesbrief angedeutet wird. Und dieses Zeugnis ist nicht schwächer als diese ersten Zeitzeugen aus erster Hand. Im Gegenteil, ich glaube, dass sich das bewährt und dass sich das trägt, wenn wir uns darauf einlassen. Diese Zeichen Gottes werden kräftiger und stärker, sie wachsen in uns und mit uns. Das ist vielleicht diese erste Schlüssel, dieser Schlüsselgedanke, dass wir diese Gewissheit durch ein zuverlässiges Zeugnis haben. Wir dürfen Gewissheit im neuen Jahr im Glauben haben, weil der Glaube sich nicht auf unseren Gefühlen oder unseren Erinnerungen oder unseren Leistungen gründet. Wir dürfen Gewissheit im Glauben haben, weil wir ein verlässliches Zeugnis haben. All die Menschen vor uns, die Gott erlebt und erfahren haben. Als erstes die Zeitzeugen, die ihn wahrhaftig so erlebt haben und das bezeugen konnten. Aber auch du und ich sind Zeugen davon, weil wir es miteinander feiern, dass er noch lebendig ist und mitten unter uns ist. Mein zweiter Gedanke. Gewissheit durch unsere unverlierbare Verbindung mit dem Sohn. Ich habe so gedacht, das habe ich ein bisschen technisch beschrieben. Unsere unverlierbare Verbindung mit dem Sohn. Das gibt uns auch Gewissheit. Das ist nämlich der Vers 12. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Falls dir die Frage gerade aufkommt, wie kann das sein, dass ein so liebender Gott das aushält, dass jemand ihn nicht möchte? Spannend ist, dass es hier zwar so genannt wird, dass es die Möglichkeit gibt, den Sohn nicht zu haben, ihn nicht anzunehmen und damit auch das Leben nicht zu haben. Aber es wird nicht weiter erklärt und begründet. Es wird vielmehr der Fokus drauf gelegt, dass man ihn haben kann. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und darauf dürfen wir auch heute unseren Fokus legen, dass wir das Leben haben können, weil der Sohn es uns schenkt. Ein paar Besonderheiten, die hier auffallen, wenn du vielleicht diese drei Verse nochmal in Ruhe zu Hause liest. In diesen drei Versen wird das Leben und das Verb haben besonders oft erwähnt und hervorgehoben. Das Leben in diesen drei Versen fünfmal. Das Leben. Das Leben, wie Gott es sich vorstellt, das Leben, wie er es uns schenkt. Scheint wichtig zu sein. Und gleich sechsmal irgendeine Form von haben. Das steht also im Vordergrund. Das Leben zu haben. Das Leben zu bekommen. Eine weitere Besonderheit im ersten Johannesbrief ist, dass dort davon geredet wird, dass wir von Gott Gezeugte sind. Deswegen werden auch die Empfänger des Briefes mit Kinder angesprochen. Von Gott Gezeugte, was kann das sein? Nun, das ist vielleicht ein Bild, vielleicht auch verknüpft mit dem Bild, dass die Empfänger oder die erste Gemeinde mit Kinder Gottes angesprochen wird, was uns hilft, diese Verbindung zwischen Gott und uns zu verstehen, diese unverlierbare, unzertrennliche Verbindung. Das Bild der Geburt. So eine Geburt kann man nicht rückgängig machen. Wenn das Kind da ist, ist es da. Diese Verbindung, wenn Gott sich mit uns verbindet, wenn er sich für uns ausspricht, und das tut er, die kann man auch nicht rückgängig machen. Und vielleicht erinnerst du dich an die Geburt deiner Kinder, vielleicht an die deiner Enkelkinder oder deiner Neffen und Nichten oder deiner Freunde und Bekannten. Ich erinnere mich sehr gut an die Geburt unserer drei Kinder. Dieses Gefühl, worauf keiner einen vorbereitet, dass irgendwie das verrückt ist, da ist so ein kleines Lebewesen, so ein kleiner Mensch, den ich auf dem Arm halten kann. Und ohne dass dieses Baby etwas getan hat, im Gegenteil, es schreit sogar noch und riecht komisch und all das, und ich muss es 24/7 versorgen, und aber ohne dass es etwas getan hat, liebe ich es einfach. Ich will es einfach nur halten. Ich will es annehmen. Es muss mir nichts beweisen. Es löst etwas in mir, das ich nicht beschreiben kann. Ich will damit verbunden sein. Das Baby hat nichts dafür getan, dass es von den Eltern, von dem Schöpfer, von dem, der es gezeugt hat, so wie der Johannesbrief ein bisschen komisch davon redet. Das Kind kann nichts dafür tun. Und genauso ist es vielleicht auch mit Gott. Vielleicht hilft uns dieser Vergleich an dieser Stelle. Denn seine Liebe und seine Treue, sein Zeugnis, das können wir uns nicht verdienen und erarbeiten. Er liebt uns einfach nicht, weil wir dieses und jenes tun oder weil wir dieses und jenes gut und noch besser tun. Er liebt uns wie ein Vater, weil wir einfach sind. Weil du bist du von Gott geliebt. Weil du bist, ist diese Verbindung mit ihm untrennlich. Wie können wir uns so sicher sein, dass diese Verbindung wirklich so fest hält und nicht zu zertrennen geht? Nun, das sagt ja der Brief ja selbst hier, wer den Sohn hat. Das heißt, diese Verbindung, da geht es nicht darum, was wir tun und was wir leisten, sondern diese Verbindung hält einzig und allein Jesus Christus, der Sohn Gottes. Wer den Sohn hat, der hat dieses Leben. Und ja, Gott hat sich entschieden, dir das Leben zu geben, sonst würdest du das gerade nicht hören und nicht mitbekommen. Er hat sich für dich entschieden. Und er ist es auch, der das Leben erhalten wird. Er ist es auch, der das Leben vollenden wird, zu seiner Zeit, wenn es richtig und wichtig ist. Er ist der Herr über Leben und Tod, und das gehört alles zu ihm. Unsere Verbindung ist also nicht von uns abhängig, sondern ist von Gott gestiftet und von Gott gehalten. So viel zur Beschreibung dieses Verses 12, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Das Spannende ist, wir könnten uns fragen, was bedeutet dieses Leben? Und in aller Kürze an dieser Stelle, das Leben ist nicht gemeint, das Leben, was einst vollendet wird und was in der Ewigkeit vollkommen sein wird, wo es weder Tränen noch Kummer noch Schmerz noch Leid geben wird, wo alles so sein wird, wie es sein sollte, sondern dieses Leben beginnt im Hier und Jetzt. Deswegen hat auch Christus auf dieser Welt gelebt, im Hier und Jetzt zu seiner Zeit. Das heißt, dass dieses Leben, dass wir nicht darauf warten müssen, bis es irgendwann vollendet und vollkommen sein wird, sondern das Leben mit diesem Christus, der die Verbindung zwischen dir und Gott hält, das beginnt heute, hier, auch im Jahr 2025. Und darin müssen wir nicht einfach nur aushalten und warten, bis es irgendwie gut wird, sondern der ganze Sinn und die ganze Erfüllung passiert auch jetzt schon. Denn das ist es, das Leben, nicht nur in der Ewigkeit, sondern im Hier und Jetzt. Wie kann also diese Gewissheit, diese unverlierbare Verbindung mit dem Sohn uns da ganz konkret helfen, dass wir auch im Glauben getragen werden? Nun, indem wir, wenn wir in Momente kommen, in denen wir ins Zweifeln kommen, ins Straucheln kommen, ganz viele Fragen, auf die wir keine Antworten finden, in denen wir merken, dass unsere Kräfte zur Neige gehen, in denen wir vielleicht merken, dass wir auf einem Holzweg gelandet sind, vielleicht eine Entscheidung getroffen haben, die wir gerne rückgängig machen wollen, vielleicht so etwas wie Scham oder Schuld spüren, dass wir merken und erfahren, dass es irgendwie schwierig ist. Und genau in solchen Momenten sollten wir nicht bei uns hängen bleiben, sondern auf Christus schauen. Denjenigen, der diese Verbindung erhält. Und das ist das Gute, dass wir Gewissheit im Glauben finden können, indem wir nicht bei uns selbst verharren und schon gar nicht bei unserem Nächsten, indem wir sehen, was er vielleicht alles anders tun sollte, sondern indem wir immer wieder auf Jesus schauen. Und dieser Jesus ist derjenige, der das erhält. Deswegen der zweite Schlüsselgedanke. Unsere Gewissheit im Glauben ruht auf der unerschütterlichen Tatsache, dass Gott uns als seine Kinder angenommen hat. Dass Gott uns als seine Kinder angenommen hat und dass er derjenige ist, der diese Beziehung hält, unabhängig von unserer Stärke oder unserer Schwäche. Und das fasst der Vers 13 zum Schluss nochmal zusammen. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Euch, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Euch, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Die ihr das ewige Leben habt. Nicht erst erlangen müsst, nicht erst drum kämpfen, es verdienen, es erarbeiten müsst. Ihr habt es schon. Ihr, die ihr glaubt. Beides kommt hier also zusammen. Das Zeugnis in Jesus Christus, was er wirkt, was er handelt, was er schafft, das erleben wir, indem wir selbst Zeugen werden. Das erleben wir in der Taufe, das erleben wir im Abendmahl. Und das ist auch das Zeugnis, was unseren Glauben trägt, dass Gott uns diese inneren Frieden gibt, dass sein Sohn die Verbindung hält und wir es nicht tun müssen. Und deswegen ist diese Gewissheit nicht nur ein Gefühl, was kommt und geht, was vielleicht beim Neujahrsvorsatz ganz groß ist und eine Woche später schwindet. Deswegen ist diese Gewissheit auch nicht eine Leistung, eine Stärke, eine Fähigkeit, die heute ganz groß ist und vielleicht in einem Jahr schon längst Geschichte ist, sondern diese Gewissheit ist allein von Gott getragen. Es ist ein Geschenk und ein zuverlässiges Zeugnis. Es ist eine unverlierbare Verbindung. Und so darfst du vielleicht dieses Jahr dir neue Vorsätze aussuchen, vielleicht nach vorne blicken, in einer Welt voller Unsicherheiten, voller Herausforderungen, die vielleicht schon morgen auf dich warten. Doch Gott lädt dich ein, sich von ihm beschenken zu lassen, ihm zu vertrauen. Ich habe mir so gedacht, vielleicht hilft uns an dieser Stelle so ein Bild eines Baumes, eines starken, eines mächtigen, eines gut verwurzelten Baumes mit einem dicken, großen Stamm, der vielleicht nicht nur Jahrzehnte, sondern Jahrhunderte überdauert hat, der eine kräftige Krone entwickelt hat mit viel Laub und der einfach unerschütterlich steht. Das Leben in Christus ist so wie dieser Baum, den kein Sturm umreißen kann. Neben einem festen Halt und Schutz finde ich auch darunter eine Zeit zum Auftanken, zum Ausruhen, zum Orientieren, zum Besinnen, zum sich stärken lassen. Ein Leben mit Christus und in Christus, das ist wie bei so einem großen Baum. Hier darf man sein Leben neu finden, sein Leben auch neu entdecken. Ein Leben, das trägt heute, morgen und auch in Ewigkeit. Zwei Gedanken, die vielleicht daraus erwachsen dürfen. Keine Vorbedingung, um diese Gewissheit zu haben, aber vielleicht eine Frucht dieses Glaubens, die du dir als Aufgabe, als vielleicht eine Ermutigung, vielleicht auch als eine Herausforderung mitnimmst heute. Vielleicht bedeutet das für dich in diesem einen Moment, einfach mit Gott nochmal ins Gespräch zu kommen, in einem Gebet, ihm neu dich ihm anzuvertrauen und ihm zum Beispiel zu sagen, Vater, ich will dieses Leben, das du mir schenkst, ganz bewusst annehmen. Vielleicht so ganz kurz. Vater, ich will dieses Leben, das du mir schenkst, heute ganz bewusst annehmen. Vielleicht bedeutet es auch für dich, diese Beziehung zu Jesus, auch durch konkrete Schritte neu zu gestalten. Vielleicht durch Gebetszeiten, vielleicht durch regelmäßiges Bibellesen und vielleicht auch, die größte Herausforderung, durch Gemeinschaft mit anderen Christen. Wo kannst du dich auf den Weg machen? Nicht als Vorsatz, um dir diese Gewissheit zu verdienen, aber als ein Vorsatz, dass du das erleben kannst, dass Gott dich trägt. Denn das ist sein Versprechen. Sein Versprechen, dass er uns trägt, dass er uns hält und dass uns nichts von ihm trennen kann. Vielleicht hast du auch noch andere Ideen, Vielleicht kannst du sie nachher gleich beim Kaffee, Tee trinken, austauschen und mit jemandem teilen. Dazu wünsche ich dir und uns gemeinsam Mut und auch Freude, dieses Jahr diesen Gott zu entdecken und zu erleben, weil es am Ende einen großen Trost gibt. Es gibt eine Gewissheit, die uns trägt. Amen.